Zu den Dingen, die man Frauen nicht erzählen sollte, gehört, dass man die Nationalhymne zum Einschlafen braucht. Dummerweise habe ich Ella das ziemlich bald erzählt, schon nach wenigen Treffen, beim zweiten Mal, als ich bei ihr übernachtete. Wir drehten uns gerade wohlig zur Seite, als es mir so herausrutschte, dass ich ja nun heute ohne die Hymne um Mitternacht würde einschlafen müssen, aber wohl auch könne. Ella setzte sich auf und fragte mit der Stimme einer erzürnten Kindergärtnerin, ob sie da etwas übersehen oder überhört habe. Ich versuchte, die Äußerung herunterzuspielen, das Ganze zum Scherz zu erklären. Danach konnte ich natürlich nicht mehr gut einschlafen, weil ich mich fragte, wofür sie mich nun hielt. Für einen von den neuen Konservativen oder einen ewig kleinen Jungen, der ein Einschlafritual braucht. Sie sprach die Bemerkung beim Frühstück nicht an, fragte mich aber, während sie mit dem Löffel in der leeren Eierschale herumkratzte, nach meinen bevorzugten Zeitungen. Ich antwortete vorsichtig ausgewogen, nannte zwei Blätter, die ich als linksliberal in Erinnerung hatte. Sie trug einen flauschigen Bademantel aus rosa gefärbter Zuckerwatte gewebt und hatte die Haare hinten zusammengebunden, so wie Svenja aus dem Büro und die Kellnerinnen im Louis Lunch und überhaupt wie die meisten jungen Frauen, mit denen ich zu tun habe oder die man in den Serien und bei diesen Wettbewerben sieht. Es störte mich nicht. Ich brauche nichts Exklusives. Ich mag auch Filme, in denen durchschnittliche junge Frauen sich trotz kleiner Katastrophen mit Humor durchschlagen und das Beste aus ihrer Situation machen und in Sommernächten auf dem Balkon Wein vom Discounter trinken. Auch Ella schlägt sich gut durch. Sie arbeitet als Maklerin für eine Bank und hat einen scharfen Blick für echte Werte und übertünchte Problemstellen. Wir brachten den Sonntag gut herum. Am Abend hatte sie noch eine alte Verabredung mit ihren Freundinnen im türkischen Bad und so ging ich erleichtert in meine Wohnung. Stellte mir Ella rosa in weißem Dampf vor. Sie hatte dann doch noch eine kleine Bemerkung gemacht. Schlaf gut ein ohne mich, hatte sie gesagt. Die Nationalhymne und das Radio hatte sie nicht erwähnt. Das mit der Nationalhymne hätte ich mir ersparen können. Die Leute wissen zu wenig. Entweder nehmen sie Haltung an, grölen mit, wenn man Glück hat, den richtigen Text, oder sie spielen Ideologiepolizei. Das machen vor allem die alten Studenten gerne, in der Kneipe, bei Fußballübertragungen. Als könnten sie damit vergessen machen, dass sie weder Examen noch Revolution hingekriegt haben. Es geht mir nur ums Einschlafen. Der Sender spielt um Mitternacht eine ganz sanfte, entschärfte Fassung, wahrscheinlich selber gemacht, von einem verschnarchten Rundfunkorchester voller Saiteninstrumente ohne Text. Sie geigen ziemlich leichtfertig herum und an bestimmten Stellen schieben sie ein bisschen. Bei Blü und Blühehe wird der Takt gezogen und geschoben. Ich sehe dann, wenn ich die Augen schon zu habe, einen glatten Parkettboden, auf dem man tanzen könnte. Es soll ein Vierertakt sein, aber so wie die das spielen, könnte man bei Blü und Blühehe zu einer Drehung ansetzen. Dann schlafe ich ein. Nichts weiter. Ob und wie die Nation schläft, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Ist mir auch egal. Es geht nur um meine privaten Obsessionen und meinen Schlaf. Denn ich muss früh aufstehen und ausgeschlafen sein für meine Arbeit. Kopierer reparieren ist ein schwieriges Geschäft. Nicht was das Technische angeht, das habe ich gelernt. Und da gibt es auch nur eine begrenzte Zahl von Möglichkeiten. Toner, Staub, verschluckte Büroklammern, Papierknäuel, defekte Teile, Programmstörungen. Das alles lässt sich bewältigen. Man muss sich nur konzentrieren. Ich komme, stelle meinen Werkzeugkasten ab, öffne den Leib, operiere schweigend, versorge die Spuren der Misshandlungen. Irgendwann rollt ein Geräusch durch den Leib der Maschine, das verzweifelte Blinken verschwindet, Schriftzeichen laufen wieder durch das System, werden fast perfekt, nur mit kleinen Schatten, wieder ausgeschrieben. Nichts muss mehr ausgesprochen, alles kann verschickt und ausgeteilt werden. Ich betrachte die Fetzen Papier, die ich aus den Innereien der Maschine gezogen habe. Es sind Teile von Arztrechnungen, Bildern, Mathematikaufgaben, dramatischen Dialogen, vor allem aber schwarzgraue und tiefschwarze Flächen, noch glänzend vom Toner, fett und tiefsinnig. Teile der Finsternis, die so tut, als hätte sie etwas zustande gebracht. Das Problem sind die Menschen drumherum. Sie wollen nämlich nur eins, kopieren und zwar sofort. Der Kopierraum in einer Schule morgens. Die Leute sehen mich. Sie fragen, wie lange es noch dauert. Sie sehen mich aber auch nicht. Sie grüßen mich. Sie sagen nur vorwurfsvoll, schon wieder. Und werfen mir unruhige Blicke zu. Also sehen sie mich doch, fragen wieder, wie lange es dauert, sagen, dass sie jetzt eine Arbeit schreiben lassen wollen oder ihre Klasse nicht ruhig kriegen ohne Papier. In den Verwaltungen und Krankenhäusern und Kanzleien ist es ein bisschen besser. Da stehen auf den Fluren die Mädchen mit den nach hinten gebundenen Haaren und den engen Hosen und dem vielen Schmuck auf den Hüften, da, wo die Kopierer aufgereiht sind und warten mit ihren Papierstapeln. Ihnen passiert ja nichts, wenn der Kopierer nicht geht. Es ist die beste aller Ausreden, es ist wahr. Da draußen, wo sie die Hymne spielen, ist die Nacht. Wenn ich weiß, dass da draußen jemand wach ist, bin ich beruhigt. Wach sind LKW-Fahrer, Lokomotivführer, Prostituierte, die Soldaten der Heilsarmee und die Sprecher in den Rundfunkstationen. Sicher gibt es inzwischen noch ein paar modernere Beschäftigungen während der Nacht. Den Geldmarkt beobachten, Industrieanlagen bewachen, Pizza ausliefern, telefonische Bestellungen aufnehmen. Ich kann mich aber nicht mit all diesen Leuten beschäftigen. Zu viele dürfen es auch nicht sein. Die Nacht muss ja die Nacht bleiben, wild, ernst und gefährlich. Kürzlich, als Ella bei mir zu Hause neben mir lag, schon tief schlafend, habe ich mir die kleinen Ohrstöpsel eingesteckt und das Radio eingeschaltet. Ella seufzte im Schlaf, war fast aufgedeckt. Sie ist auch körperlich Mainstream, was ich, wie gesagt, liebe. Sie ist mehr als das, auf eine geradezu abstrakte Weise Durchschnitt. Nicht groß und nicht klein, nicht dick und nicht dünn, von ansprechender Festigkeit der Muskeln und nicht übertrainiert. Sie ist nicht so dünn wie die junge Lehrerin in der Schule am Stadtrand. Eine Anfängerin, die sich immer am Kopierer aufhält, wenn ich komme. Sie verbraucht Unmengen an Papier. Wahrscheinlich stopft sie es den Schülern in die Mäuler, damit sie nicht von ihnen gefressen wird. An ihr wäre aber auch kaum etwas zum Fressen. Sie ist so zart und erinnert mich an eine Tüte Salzstangen. Ellas Körper hat im Schlaf die Form einer Hügellandschaft am Bodensee, wenn sie sich in der Nacht schwärzlich aus der anderen Dunkelheit hebt. Man sieht solche Landschaften als Kind aus dem Autofenster, wenn die Eltern einen von einem schweren Abendessen irgendwo zurückkarren und dabei schon ganz vergessen haben, dass man da ist. Ich bin Masseur gewesen, bevor ich anfing, Kopierer zu reparieren. Ich kenne harte und weiche Körper, die Weichen sind oft besonders verspannt. Ellas Körper ist wie ein Dummy für Masseure in der Ausbildung. So muss es sein. Das ist Muskel, Fleisch, Sehne, so ist das Verhältnis der einzelnen Elemente richtig. Ella zuckte leicht, als ich das Radio einschaltete. Ich hatte Angst, sie könnte mich erwischen, etwas über die Hymne sagen oder über meine Kindheit. Ich hasse Rechtfertigungen. Ich mag weder die Hymne verteidigen, deren ursprünglich einwandfreie demokratische Familiengeschichte ich recherchiert habe, noch meine Kindheit, an der ich auch nichts auszusetzen habe, bis auf die Tatsache, dass ich mit der Anstrengung, irgendwo im Universum einen einigermaßen sicheren Platz zu finden, ziemlich auf mich selbst angewiesen war. Das wurde besser, als ich ein winziges Radio in einer kleinen braunen Hülle geschenkt bekam. Ella ist viel jünger als ich. Sie kann sich nur an Ghetto Blaster mit scheppernden Kinderhörspielen erinnern. Dafür musste keiner im Funkhaus sitzen und Musik auflegen und die Nachrichten vorlesen. Die Nachrichten lesen sie immer noch in Echtzeit vor. Das merkt man, wenn man gar nicht schlafen kann. Wenn etwas passiert ist, steigt die Zahl der Toten stündlich. Es sind die schlaflosen Nächte, die die anderen Nächte mit Geborgenheit füttern. Nur aus den schlaflosen Nächten weiß ich, dass irgendwo da draußen jemand die Toten zählt. Die junge Lehrerin sieht aus, als ob sie nicht viel schläft. Sie hat grünliche Halbkreise unter den Augen. Ich glaube, sie schreibt nachts die Arbeitsblätter, mit denen sie tagsüber das Gerät verstopft. Ich habe mir einen Scherz mit ihr erlaubt und gesagt, wenn sie mich wiedersehen wolle, müssen sie dazu nicht unbedingt alle zwei Tage mit Büroklammern den Kopierer laden. Als ich den Kurzversuch mit dem Studium machte, begegnete mir der Begriff der transzendentalen Obdachlosigkeit. Das gehörte damals zu den Wörtern, die mir das Studieren verunmöglichten. Nicht, weil ich sie nicht verstanden hätte, sondern weil es mir unmöglich war, sie zu erläutern. An dem Begriff transzendentale Obdachlosigkeit gibt es nichts zu erläutern. Das steht einfach so da. Das existiert, man kann es sehen. Eine halboffene Bahnhofshalle bei Nacht. Es ist nicht nötig, hier zur Dekoration noch Obdachlose hineinzusetzen. Reisende mit Koffern oder ein indischer Snackbudenbesitzer, der in dieser Bahnhofshalle schweigend seine Vitrine auswischt, genügen schon. Es ist ein Wortmodul. Es steht da wie das schwarze Ding in Kubricks Odyssee 2001, vor dem die Affenmenschen sich verneigen. Was gibt es da zu erklären? Ich könnte Ella sagen, dass die Nationalhymne mein Schutz und Schirm gegen die transzendentale Obdachlosigkeit ist. Wenn Ella noch da wäre. Ella hat eine Stelle in Spanien angenommen, dort wird sie Häuser und Olivenhaine makeln. Ich weiß nicht, ob ich sie vermisse. Ich habe meinen Rhythmus wieder. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich fahre mit meiner kleinen Kopiererambulanz durch die Stadt, ein weißes Auto mit roten Streifen. Natürlich ist mir die triefende Symbolik bewusst. Was mir fehlt, ist die Erlaubnis, ein Blaulicht aufs Dach zu stellen, wenn es brenzlig wird, wenn die Leute ihre Papiere nicht vervielfältigen können und schreiend um die stumm blinkende Maschine herumstehen. Die junge Lehrerin heißt René und schläft tatsächlich schlecht. Wir waren im Kino und danach noch kurz in ihrem Apartment. Neben ihrer Schlafcouch steht ein Hamsterkäfig. Sie sagt, sie brauche das Geräusch des nächtlich scharrenden und raschelnden Hamsters beim Einschlafen. Ich verabschiedete mich ziemlich schnell. Ich finde, es macht einen Unterschied, ob man nachts ein bisschen Radio hört oder ob ein Hamster in seinem Käfig randaliert. Und beides zusammen ist für mich undenkbar. Ich werde ihr beim nächsten Mal sagen, dass das Spielchen mit den Klammern im Kopierer aufhören muss. Das Ding kann explodieren, werde ich sagen. Meine Firma schätzt das gar nicht, wenn ich alle 2 Tage dieselbe Stelle anfahre. Das fällt auf mich zurück. Ich habe noch jemanden kennengelernt, in einer Praxis für Hundepsychiatrie. Dort hatten sie zu billiges Papier in den Kopierer geschoben. Eine Arzthelferin. Sie macht einen zufriedenen, ausgeschlafenen Eindruck. Man muss es nicht überziehen. Es gibt Rettungsdienste wie meinen. Es gibt Menschen, die nachts wach bleiben, um uns am Leben zu erhalten. Das muss genügen.